so ein historisches, also gewählte, so multiethnischer Art, natürlich also in diesem Falle sehr viel also stärker also mit der deutschen Dominanz und mit der ungarischen Dominanz also gegenüber also den slawischen Völkerschaften, da gibt's viele Abstriche zu machen. Aber ich wollte jetzt nur sagen, das sind Modelle für politische Gemeinschaften, also die nicht im Kern, also nicht also nationalstaatlich organisiert waren. Und ich denke, also man kann also mal gucken, also haben die uns noch was zu sagen. Also zum Beispiel in diesem Österreich-Ungarn, also musste man ja das Problem lösen, also wie können jetzt die Kinder mehrere Sprachen lernen? Und die hatten also schon so um 1900 also ein unheimlich differenziertes, also Verschickungssystem, also dass Kinder also von einem Landesteil in den anderen geschickt wurden, also früher ein halbes Jahr oder ein Jahr, um also eben die anderen Sprachen zu lernen. Nicht? Also das solche Beispiele meine ich jetzt dabei. Nicht? Und ja, also Litauen und Polen ist da natürlich noch sehr viel unverdächtiger. Also das war also eine Vereinigung also von gleich zu gleich. Nicht? Auf die Dauer, also da nun die polnische Bevölkerung so viel, viel größer war, also wurde dann also die polnische Kultur also dominant. In den ersten zwei Jahrhunderten also war dann also die Sprache also der Politik also war weder Polnisch noch Litauisch, also sondern also der Vorläufer also der heutigen weißrussischen und ukrainischen Sprache, nicht? Also Ruthenisch oder Rus oder wie immer man also das nennen will, nicht? Also es war ganz klar, also man sprach also mehrere Sprachen, also dieses Rus, dieses Litauische, das Polnische, nicht? Und kann man ja mal gucken, also wie haben die das bewältigt, nicht? Und diese Borderland Foundation, also die knüpft daran an und versucht sowas zu machen, ne?
Ja, nochmal auf das Gedicht zurückzukommen von Thomas, hier lebt's hier, also da ging es ja auch um diese Erfahrung eigentlich der kreativen Marginalität.
Ja.
Und da und das ging ja auch einher eigentlich mit einer Form der Identitätskrise eigentlich diese eigene walisische Kultur abgelehnt wurde Thomas. Und ich hatte das Gefühl, dass er in dem He Lives Here eigentlich die Position seines Vaters integriert in das Gedicht. Kann das sein?
Also wir müssen es nochmal anschauen. Das ist immer interessant. Ein Gedicht ist ja immer also vielfach ausdeutbar.
Das aus der Position des Jungen über seinen Vater eigentlich selbst hier möglicherweise beschreibt.
Also ich hatte es so verstanden, also dass er meint, dass er dort, also wenn wir mal annehmen, also es ist autobiografisches drin. Also ich glaube deshalb, also dass autobiografisches drin ist, also eben, also er soll predigen, also dieser junge Mann, also der dort liegt, dieser Boy Bach, der dort also dann also auf also diesem Schlackehügel also liegt, der soll predigen, also soll also in das Bergwerk einfahren und also zu den Menschen sprechen. Sein Vater also war eben Kapitän und der Sohn also ist Pfarrer, nicht? Seine literarische Tätigkeit also hat auch also so einen kritisch-prophetischen Charakter, nicht? Zum Schluss, also diese letzte Zeile ist ja, dass also die kulturelle Identität also für den Klassenkampf aufgegeben worden sei, nicht? Also das ist also so ein Hinweis also darauf, also dass in bestimmten Phasen, heute macht sie das nicht mehr, also die Labour Party also gesagt hat, also wir sind also eben also die internationale Arbeiterschaft und lasst uns jetzt also diese alten Sprachen abschaffen, nicht? Sondern wir also sprechen also mit einer Sprache und A.S. Thomas kritisiert, also in diesen Gedichten, auch an anderen Stellen, auch in seinen autobiografischen Stücken, kritisiert er, wie also eben also die Menschen in der Verwobenheit, also in die Massenkultur, jetzt in die englischsprachige Massenkultur, eben also verlieren den also Bezug also zu ihrer Geschichte, also zu ihrer Landschaft, also zu allen also moralischen Themen, also die über also so Tagesbedeutsamkeiten hinausgehen. Dabei meint er dann auch also europäische soziale Bewegung, Umweltbewegung, Anti-Atom-Bewegung und so etwas, nicht? Also da hat er sich also sehr engagiert, und also die Leute also sitzen also zu Hause vor ihrem Pantoffelkino und also vergessen alles, nicht? Und erinnert sie daran, nicht? Das ist dieses predigthafte, also prophetische, sie sollen sich also erinnern, und insofern also ist die Beziehung also zu seinem walisischen Auditorium auch also sicherlich immer problematisch gewesen, weil er sie immer stark also kritisiert hat, nicht? Dass sie eigentlich also nur, also dass sie eigentlich nichts mehr sind, also dass sie also nur noch harmlose, armselige Rumlungerer auf der Straße sind, nicht? Die also zur Belustigung der Touristen da sind, also so etwas, nicht? Und das sollten sie, also diese Haltung also doch überwinden, und gleichzeitig wird er dadurch aber sehr unbequem gewesen sein, das werden also viele nicht gern gehört haben. Ich, also leider habe ich ihn nicht mehr also treffen können, er ist vor 2 oder 3 Jahren gestorben. Hätte auch wahrscheinlich es gibt enorme Möglichkeiten, also für mich, also durch diese sehr, sehr guten Freundschaften und Wales auch an berühmte Leute ranzukommen, mit denen Interviews zu machen. Ich habe dann aber auch also ja so eine natürliche Reservation zum Teil also dazu, nicht? Also er hat ja nun also in 3 Stücken seine Lebensgeschichte aufgeschrieben. Warum also soll ich das auch noch tun? Ich habe das in einigen Fällen, habe ich das. Da habe ich also die geschriebene Lebensgeschichte, und ich habe auch selbst also ein Interview also mit den Betreffenden gemacht, und sind auch hohe Tiere dabei. Aber da wollte ich es. Also das hätte ich gerne, also das fällt mir jetzt auf, also das hätte ich gerne gewusst, also wie eigentlich, hätte ich ihn gerne mal nachgefragt, also wie er das eigentlich bewältigt hat, also diese, dass er dann doch, wenn er die Waliser so kritisiert hat, er sie ja auch sicherlich stark irritiert hat, nicht? Und dass er sich dadurch auch sicherlich unbeliebt gemacht hat, ne?
Ja.
Also um auf das Gedicht zurückzukommen, er sagt, also es ist also auch was Positives drin, also eben, dass man überhaupt, also jetzt, dass so ein Junge, also so ein Boy Bach geboren wird, auch wenn es also schwierig ist, also der ist eben, der eben also noch also solche Gesichtspunkte, also der Kultur im Auge hat und also sie den anderen also vermitteln kann. Es ist auch also positiv, dass sie ihn freundlich begrüßen, nicht? Nicht? Junger Mann, nicht? Und also er soll predigen. Es ist aber eben also problematisch, weil er muss also eben die Wörter aus dem Lexikon nehmen, nicht? Aus dem Lexikon stehen. Also das ist natürlich ein Hinweis der einen Seite, dass er die Sprache nicht als Muttersprache gelernt hat. Auf der anderen Seite auch ein Hinweis darauf, also dass die walisische Sprache selbst also eben in mancher Hinsicht nicht lebendig also genug sei. Nicht? Also das kann das auch heißen. Es ist ja so ein Gedicht immer so polyvalent, dass man so ganz sicher ist, nicht analysieren kann. Nicht? Aber also die Parallele mit dem Vater, da ist wirklich was dran. Ich muss ehrlich sagen, also ich habe da nicht drüber nachgedacht. Das ist jetzt toll. Also der Vater gibt ihm ja sozusagen in dieser Zeigehaltung, als er auf der Wirral Peninsula südlich von Liverpool steht und über also den Fluss rüber schaut, also diese Meerenge rüber, also nach Nordwales rüber schaut, nicht? Das ist Wales und eigentlich kann man sagen, also der Vater gibt ihm den Auftrag sich mit Wales zu beschäftigen, nicht? Und also diese, diese Gemeinde mit den weißen Gesichtern, nicht? Also gibt ihm auch den Auftrag, also sich also mit Wales und der also walisischen Kultur und Geschichte zu beschäftigen. Nicht? Also so diese Parallele, die ist, bin ich nie drauf gekommen. Nicht? Also ich habe das schon so oft gelesen. Also da ist wirklich was dran. Also das auf diese Weise mit dem Vater in Beziehung zu mir. Ich würde nur nicht sagen, also dass dieser Roy Bach mit dem Vater identisch ist. Das nicht. Das ist offensichtlich. Ja.
Dass die Perspektive ist die des Jungen, der immer noch der seinen Vater dabei sieht, wie dieser eigentlich derjenige ist, der Waliser Also ich würde es eben in Bezug auf dieses Lüft hier, also dieser, also diese Idee kam mir eigentlich aus dieser Produktion, die hier stattgefunden hat, dieser Ballettproduktion der letzten von Bill Forsyth und die diese Produktion hatte bis zum Schluss, also bis zur letzten Aufführung, also bis jetzt zur Aufführung der letzten Produktion dieses Balletts in Frankfurt, das jetzt durch kulturpolitische Einsparungen abgeschafft ist, keinen Titel. Und erst während des Stücks, also hat man den Titel erfahren, eigentlich kurz vorher, und dann während des Stücks sind die, es ist so eine Art Bearbeitung aus Märchen, aus der Reflexion über die eigene Arbeit als Tänzer, was es heißt, dass man 20 Jahre braucht, um so tanzen zu können, und dann stehen die Tänzer da und machen eigentlich nur Ausschnitte, sprechen eigentlich mehr, haben mehr Ausschnitte aus irgendwelchen Horrorfilm, Comedy-Situationen und springen immer wieder an die Wand. Also die ist so ungefähr eine Wand, die ist so lang wie diese Wand. Und die Tänzer springen immer in Abständen an diese Wand und machen schwarze Flecken auf diese Wand. Und zum Schluss entsteht ein Satz: Reason is content.
Ja.
Und das Titel.
Klasse.
Und der Titel ist Wille 4.
Ja, Wille 4.
Dieses Stück.
Ja, ja.
Und ich glaube, das ist wirklich eine Reaktion dann auf diese Form. Ein halbes Jahr vor war das Thema, wie können wir, haben die Tänzer protestiert, zu demonstrieren gegangen, für nämlich, dass sie als Tänzer, die nicht hier aus Deutschland kommen, keine Aufenthaltsgenehmigung eigentlich haben, nicht sozial abgesichert sind, und jetzt sagen sie im letzten Stück, wir leben hier. Und das finde ich eigentlich sehr spannend, obwohl es da nicht um die Erfahrung geht, dass sie jetzt Waliser sind, gegenüber in Westmünster oder Litauer in Polen sind sie Tänzer in Frankfurt und entwickeln eine ähnliche Form der kreativen Bearbeitung eigentlich dieser Marginalisierung. Also, dass sie jetzt nämlich diese Gelder nicht mehr haben, um eigentlich auch in dem gleichen qualitativen Maß zu produzieren. Und das ist die Frage, also wie soll man diese kulturellen Produktionen einschätzen? Und meine Frage wäre da eigentlich für eine Vorgehensfrage, wie ist es dann möglich eigentlich bei diesen, sagen wir mal, exzentrischen Positionalitäten der die Tänzer sowieso haben, weil das die einzige Ausdrucksform ist, nämlich eigentlich außer sich zu stehen. Bei Forsyth waren die letzten Übungen, also Aufführungen davon geprägt, dass er versucht hat, die Stimmen eigentlich, die Stimmbänder zu bearbeiten, also das Innere sozusagen nach außen zu bringen, in Stimmverzerrung, der Punkte im Raum in den Körper. Die Punkte aus dem Raum in den Körper zu setzen, wie es dann möglich ist, eigentlich auch autobiografische narrative Interviews zu führen. Weil das, also ich merke immer, es ist eine gewisse Unmöglichkeit, damit verbunden. Und ich weiß nicht, wie ist das Verhältnis autobiografische Interviews und exzentrische Positionalität, wenn es Menschen sind, die eigentlich kreativ arbeiten, also die entweder Dichter sind oder eben Tänzer, Künstler. Wie ist das möglich dann, wenn autobiografische Narrativ damit zu arbeiten? Also welches Verhältnis spielt das kann das autobiografische Narrative Interview in Bezug
also
auf
ich meine,
die
also immer dann, also immer dann, wenn so eine exzentrische Positionalität im Sinne von Helmut Plessner auftritt, dann besteht also überhaupt erstmal die Möglichkeit, sich darauf thematisch also zu beziehen. Und dann wird es auch möglich, also da das ja mit Geschichten verbunden ist, das in also die lebensgeschichtliche Darstellung zu integrieren. Also es ist wahnsinnig schwierig. Also ich mache ja zwei medizinsoziologische Projekte, eins zur Diabetesbehandlung und eins zur Akupunkturbehandlung. Und ich bin sehr an der Entwicklung einer Theorie der Körperlichkeit interessiert.
Yeah.
Es ist wahnsinnig schwer, mit Menschen, also die nicht also Künstler sind und die nicht also chronisch krank sind, überhaupt also den Körper zu thematisieren. Welche Konzeption hast du von deinem Körper? Nicht? Also wie ist deine biografische Beziehung also zu deinem Körper?
Das kann man so ja nicht fragen.
Nein, kann man nicht. Nein, das ist völlig klar. Nur also normalen Menschen, also jetzt nicht also Künstler ist, also der wird ja dann
Tänzer
eine Antwort
thematisieren immer ihren Körper.
Ja,
das ist klar, ein echtes Problem.
Also jetzt bei so einem normalen Menschen wie mir. Ich könnte also über meinen Körper deshalb erzählen, also weil ich also eben also lange Jahre gar nicht laufen konnte. Nicht? Mhm. Und also zweimal oder dreimal das Laufen wieder lernen musste.
Ja.
Nicht? Also, aber fällt das ja gar nicht auf, man kann das und also man kann dann überhaupt nicht darüber erzählen. Ich kann zumindest also darüber erzählen, also wie das ist, also wenn man also wieder laufen lernt, nicht? Und wie man dann auch eine Haltung zum Körper haben muss. Künstler, also sie müssen sich eben auf eine nicht normale Art auf also ihren Körper also beziehen, nicht? Und also sie müssen das irgendwann gelernt haben und das ist also mit Geschichten verbunden, also wie sie das gelernt haben. Nicht? Und insofern können sie darüber erzählen. Und jetzt bei den bei den Minderheitennationen ist es so, nur sie sind eigentlich also in der Lage, darüber zu erzählen, wie das eigentlich also mit dem Haben der Sprache ist.
Also
ich hätte große Schwierigkeiten, also über mein Verhältnis also zur deutschen Sprache etwas zu sagen. Ich könnte ein bisschen was über mein Verhältnis zur englischen Sprache sagen, weil das auch mit diesen Krankheiten verbunden ist, also die ich hatte. Würde sagen, also für die meisten ist es schon ziemlich schwierig, heute etwas über also so die sekundären Sprachen zu sagen.
Ich muss den gleich den Beamer holen, aber der Beamer kommt gleich. Ja.
Die können jetzt über also Sprache, wie gehe ich mit Sprache um, wie gehe ich mit Kultur um, können sie deshalb also erzählen, also weil sie also eben auch in so einer exzentrischen Positionalität sind, also in Bezug auf also diese Dinge. Darum also können sie das thematisieren, also darum kann man eben auch, also wenn man sowas wie Sprachbiografien erheben will, also ist es so gut, man geht zu diesen Leuten hin, nicht? Und interviewt. Wir haben auch so eine Habilitationsschrift von Bärbel Treichel, also die das gemacht hat. Ne?
Yeah.
Eine Linguistin, ne? Aber bei mir Assistentin ist und dann in anglistischer Linguistik dann habilitiert hat damit. Ne? Also sie hat also die Waliser nach ihren Sprachbiografien hinter sich. Ne? Ich weiß jetzt nicht, worauf also jetzt Ihre Frage genau abzielt. Also mir, ich bin nur da gleich eingesprungen, also weil Körper und Kultur und Sprache, also das sind an sich Dinge, die sind known but unnoticed.
Also ich interviewe gerade eben im Rahmen dieser, also innerhalb eben eines öffentlichen Raums in einem im Theater, also in dem Vorsaal sozusagen Intendant ist, dieses Theater wird jetzt auch abgewickelt und es ist im Vergleich, versuche ich dort eben auch mit Tänzern so narrative Interviews zu machen. Das Where is the sunshine we once knew? Everybody knows when little children play, they need a sunny day to grow straight and tall. Let the sun shine through.
So, jetzt folgt ein Interview mit Kaja Kaschmirska an Cieska Adamjak und Mikolaj Gurdula von der Universität in Łódź, in Łódź in dem Sinne, und sie sprechen über das Projekt zwischen Polen und Litauen.
Which we can describe. The title is very difficult to translate the title, but the main idea was to investigate the images of borders of inhabitants of eastern borderland, and because we have a few neighbors in the eastern borderland, the Ukrainians, Belarusians, Lithuanians, and Russians, so there were four groups that were to investigate these problems, and we were responsible for this, for the Polish-Lithuanian relationships, and because we are very close to the moment of joining the Union, so we were also interested how these images of the borders are identified, are described in the face of this event, and our group was in a specific situation because Lithuania is also the state that will join the Union with us, whereas Ukrainians, Belarusians, and Russians will not. So our case and the background of other cases was a little bit different, and we as it always happens in the borderland space, that you have some mixture of cultures, of ethnic groups, and people lots of contacts, they get married between each other and so on. And this Polish-Lithuanian border, we also have such a... such experiences. Wow. So what we did, we investigated this, we worked on these problems, and we tried to find out whether this Lithuanian minority that lives in Poland has a strong feeling of identity, whether there are some differences between the Polish and Lithuanian community, and so on. Yeah, and what we found out discussing our observations with these other groups was that in the case of Lithuanian, this feeling of identity is the strongest. I mean that, and the border in Ukrainian borderland or Belarusian borderland, people are so mixed that they have a sort of local identity. They are more attached to territory, to local communities, and they are not, their feeling of identity, national identity, is not so strong. And in the case of Lithuanians, it is quite strong and quite visible that they have the strong feeling of their identity. Yeah. And maybe what we should also say is that this community, Lithuanian community, that is of course the national minority in Poland, is something different from the Lithuanian nation that lives on the other side of the border. So they are, we may say that they are Polish Lithuanians. They speak their language, they have their feeling of identity. But on the other hand, they are brought up in Poland, not in Lithuania. So they also feel the difference between themselves and Lithuanians living in Lithuania.
Do you want to say something on that, or maybe ask another question?
Well, we can say only that we try to characterize the basic components or elements which consist Lithuanian biographical work on collective identity, and we think that they are surely more of these elements, but we thought about four elements, and the first is the language. And maybe Agnieszka will explain them later, and I will just tell it. And the second would be the history and the memory, which is very important, and it's also particularly interesting for this town Seine, which we have chosen not accidentally. And the third component is the other biographical experiences, which were taken from narrative interviews which we conducted. There were 25 narrative interviews with Poles and Lithuanians from different statuses and social groups. And the fourth one are social and cultural institutions, which are also playing very significant role in creating and working out this collective identity of Lithuanians. So maybe Agnieszka would like to go on.
Okay, so as Mikołaj said, language is one of the most important, in my opinion, component of their Lithuanian identity. It was stressed in many interviews that were conducted with Lithuanians, the representatives of Lithuanian minority, that in a family, people should speak Lithuanian language. Children should know this language, and they want them learn at school Lithuanian. So it's necessary to implement into Lithuanian culture, tradition, and things like that. Of course, the other one is history and memory. It is obvious that for every nationality, it is important to remember about the roots and about the past, and on which you can build your identity, not only national but also, I could say, personal. So, for as a human identity. And what's more, biographical experience, especially experiences with negative connotation, I could say. So, when they feel discriminate. I don't want to say, but when they feel that they are treated in some part of the life as strangers, for example, at school or some years ago. It was that Poles made Lithuanians in many situations, everyday situations, speak Polish only, not Lithuanian. So that experience have a great influence on their biographical identity, especially a collective one. And the last, but not least, as we said, are cultural and social institutions. So that are places in which Lithuanian looking after their culture, and they are having some theatrical meetings. They are singing, as you said. It's so typical for them. They are organizing festivals and other things, so that the culture and the field of the culture is also very important for that biographical work.
If you worked on the everyday life of Poland and Lithuanians in this area of Poland, I think. And the question is, how would you describe this after making these narrative interviews with Poland and Lithuanians? How would you describe this kind of everyday life, and how would you say will this change maybe? Or is there a kind of working on this change in relation to this joining in the European Union, maybe? Where would you say what is now changing?
Well, it's really difficult to say and to foresee how it will change. As for now, we can say that the everyday life of both Poles and Lithuanians is the same. I mean, this is just a local community, small town of 6,000 inhabitants, and they Punsk, it is actually, this is the center of Lithuanian community, because about 90% of inhabitants there are Lithuanian, although it is also a small town. It's not a big one, about 4,000 inhabitants or something like that.
Yeah,
I'm not sure of the number here. Anyway, you know, there's no difference if you, let's say, if you see somebody on the street, you cannot say this one must be Lithuanian and this one must be Pole, because they are mixed up in work and everywhere. Sometimes, well, you can identify sometimes the name, because some people have the Lithuanian surnames, because names are also Polish, so you can suspect that somebody is Lithuanian because he is of Lithuanian origin, because he has Lithuanian surname. So there is no difference. The only difference that helps them to support the identity is, like Agnieszka said, it's language and folklore culture. They are very attached to their tradition, habit, different kinds of habits. They have their own, of course, songs, folk dances.
Dishes,
yes. The cuisine is different, but here it's also some kind of, it's not easy to differentiate, because actually this local cuisine is very Lithuanian, but it is also identified as a local cuisine. That is, when somebody from central Poland will come here, then one wants to eat something special for this region, and it is actually Lithuanian, but it is served as a sort of local cuisine, so you can eat it everywhere in all the restaurants, not only in Lithuanian restaurant, because there is a Lithuanian restaurant, but you can eat it everywhere, because this region is famous of some local meals, local dishes, local cuisine,
and
yeah.
What do they eat?
What do they eat? No, you can.
As a special dishes, or what? May I ask differences?
Special dishes.
It's impossible to translate it in English.
We can tell you what are ingredients.
For instance, there is
part of everyday life. Maybe.
There is a sort of a cake. This that now I think is known all over Poland. You can buy even pieces of it in or supermarket, even in everywhere. It's called Senka, and it is really an old tradition to prepare this cake, because when people were building houses, they need to join bricks with some special, I don't know the English name for it, but you know, you have to make bricks to fit together, and I missed the word. Anyway, they kneaded this white part of egg. You know what I mean? Yeah. To prepare this mixture, so the yolks they were left with lots of yolks.
Yeah.
This yellow part of the egg. Mm-hmm. So they thought of a cake, and this cake is based on yolks, sugar. And yolks, sugar, flour. So it you need, if you want to prepare a very tasty cake, you need hundreds of it, lots of it. You know, nobody does it now. So. But about 30 or something yolks, and you make a dough, and then. I don't know how they do it now, because perhaps it's more modern now, but they used to do it like this, that there was a fire, and it was like sort of, let's say, stick or something like that, or when you can fire even a meat, and you roll this stick. So they were pouring the dough, rolling it very slowly, and the dough was it was a mixture of baking and firing or something like that, and slowly they were pouring it, and then the result is that you have a sort of a very 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 high construction and with all these it looks like a sort of a tree or something. It's very
nice.
Tasty.
Baumkuchen.
Yeah. You have a very similar cake in Germany.
Yeah.
And this is
well, they will also prepare kind of the name is Zeppeline, and it's a bowl made of potatoes. You put a pork meat inside, and it's very 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 fat. Very. And it goes in a very thick soup, so it's very hard to eat it. And they normally they serve some alcohol, because it's very hard to eat it. And they are like
great. Even for poles.
So.
But the rule is that the more east you go, the fatter the cuisine is.
Yes.
It is also related, I think, to the climate.
Yeah.
So this is the rule, and But what else? Maybe soup. This even has Lithuanian word in the name. Chłodnik Litewski. This is a cold beetroot Lithuanian soup, and it is well known all over Poland now. It's called you cook beetroot soup, but then it must be cold. You add some cream or sour milk. Yeah. And then you add some cucumbers, radish, egg, green onions,
fresh vegetables.
Fresh vegetables, yeah, whatever. And then it is the best when you serve it the next day because it's a bit of sour. And when it's hot, then you serve this soup. It's very refreshing and really delicious.
Yeah, yeah.
Yeah, and some other different kinds of but this is what they count on, the tradition and the cuisine. This is that what may be attractive for juries. So
you asked for singing. I think that every Lithuanian is in some kind of dancing or singing group. All children are going for some theatric meetings or some kind of this thing. So they are very active in their traditional culture. They have their festivals, as we said already, and singing is like every village has its choir. And they meet, and these are the choirs for all, I would say, age groups. They are for children, for young, for adults, for old people. And I would say that the singing is a very important thing. It also, it must be in Lithuanian, the old songs, and it is very important, like dancing. So they would all take part in it, in those festivals and in those traditional dancing and singing.
And you ask about what will change after when we join the union, and well, we asked them, and they couldn't say open. They didn't have any clear idea. They said, well, first of all, we could cross the border without any queues, and this is important because if you want to go just for a weekend to Vilnius, you can do it straight away, not having a passport and just going freely, because queues at the border, this is what is an obstacle. Of course, now you can also go freely, but when you think that you have to stay 2 hours at the border, then you are not so eager to do it on weekend, for instance. So, and there were persons, especially those who are very Lithuanian and who want to continue their Lithuanian, who want to strengthen even the Lithuanian identity. There were people who expected that it would be much easier, for instance, to have a bigger contact with pure Lithuanian culture. Like one of our interviewees said that she would be very happy to send her children to school. That is five kilometers or 6 kilometers from Seime, but in Lithuania. So the problem of giving good Lithuanian education will not exist any longer, because the children can go there to school, you know, and live in Poland. So this is the idea they have generally.
They will have their own school. Maybe easier after.
Here you don't know this, because this is a different story, because this is the case of regulations in Poland. You know, the rules that the rights that the minorities have in Poland. This is the question, and the question who will give the money for this. So I don't know whether here something may change or not. They want to, for instance, in Seine, they want to build a primary school. They have the money for it. Some money comes even from Lithuanian state, but they can't find a plot of land for doing this. And this is the problem of the authorities, that the authority cannot find a plot of land
there, and this is of course a sort of excuse because it's not a true that you cannot find a plot of land.
Because it's a very wide land.
Yeah, it is. Yeah, it is a village, you know, surrounded by forests, and it's not a
lake.
Yeah. So for sure you can find some space, but.
Mm-hmm. But with the education, you may also see another problem than Lithuanian speak a dialect. So that's not the Lithuanian that is spoken in Lithuania.
Yeah.
The language is different, and they can also have some problems with, well, maybe not all of them, but there were some persons who wanted to study in at the University of Vilnius, but they needed to come back to Poland, then it was not so easy to communicate, and the language is quite different, and they were better, it was better for them to study in Poland and in Polish language, not Lithuanian, so that may be also the case.
Yeah, yeah, it depends, because some have difficulties, some others
yes.
get married there and then they stay there, so it depends on...
Yes, I would like to just add about the schools, that if some Poles told us in interviews that they would claim that even sometimes Lithuanians are treated better, have like some special rights than Poles, and there are some examples of schools and villages where there are like eight or ten students, and this school is going on, or this class is going on only for these eight students because they are Lithuanians, and they have to they need to have a place where they can have a Lithuanian school, classes in Lithuanian. Of course, you have to pay for the teachers, pay for the building, and from the economical point of view, it's really ridiculous to cope with it, to still pay for the school. So some Poles would claim, why should they have special rights? And maybe that's the problem with finding this plot of land for the new school. Like I think there is a potential for a conflict in the dimension of education, when there is a big problem for education, general problem about education in Poland, where some schools are liquidated, and the children are, when there is no school in their village, they would go to other village, and that there is no problem. You just liquidate, you just cancel the school. And with Lithuanians, it's a little bit complicated, so maybe these problems are appearing in this local community.
Yeah, there's one more. Well, I don't know I don't know if it is a problem or it may become a problem. There is because you know the history of our relationships is very long and very complicated, and generally
600 years.
Yeah, and generally we can say that of course it wasn't for long. It hasn't been symmetric, because we are a big nation of now of almost 40 million people, and they are, I mean, now the state of Lithuania, they are a small little nation of 3 million people, so the comparison is enormous, and we, during all these years, we were this bigger nation, and they were always in minority, and the Polish culture and Polish political system was this dominating, played this dominating role, and they always felt to be suppressed by Polish culture, although also during these years when we were one state joined by the Union, in Polish-Lithuanian Union, and that's the truth that because of these discrepancies, Polish culture dominated Lithuanian culture, and lots of them were Polonized, and especially the upper educated class and the intelligentsia and noblemen, landowners, they were Polonized, and it was very difficult for Lithuanian people to keep their identity. But I try to reconstruct the Polish stereotype of Lithuanian. So we always were looking at Lithuanian as a small nation, as not well educated people, you know, rather peasants or things like that, because of this process that we forced on this nation. And among the Poles living on the eastern borderland, there was such a stereotype of a Lithuanian, a big, strong man, not necessarily very intelligent, and very stubborn. This was the stereotype. And because I in my previous project, I did the interviews with Polish people who experienced the Second World War in previous eastern borderland, that means in territories that now belong to Lithuania, like in Vilnius, because Vilnius was a Polish city before the Second World War. So this stereotype among these Poles living there was very strong. But on the other hand, it appeared in these interviews when people recalled their experiences from the wartime, and it also appeared in the interviews that we had now. On the other hand, Lithuanians were described as a very well organized people, a very effective in economic.
Very often compared to Germans.
Yeah, like Germans. They sometimes say, well, they are like Germans, they are well organized, they are very effective on working, they can do progress quite quickly, they can arrange their economy. And now I refer to these interviews of the wartime, and they did lots of well done job during the in-between the wars period when they gained their independence for the first time. Because after the First World War, Lithuanian became an independent state, and they developed very quickly, much better than Poland, who was a big state, which was a big state, had lots of problems, inner problems, and, you know, we were progressing, but not so effectively in the 20s, this period in between the poles. And now it appears, the same opinion appears in these interviews, that Poles, to whom we talked, they said, it is a very well organized nation, and they developed quite quickly. They were in a war situation, because they were in the Soviet Union structure, so they were in worse situation than we used to be during the communist time. But now they are developing quite quickly, and I think that it may be a problem that after joining the Union, they, as a small nation, quite well organized, they can, you know, be much quicker than we are in this economical sphere, in, you know, infrastructure of towns, and developing the tourist service, things like this. And it may happen that, for instance, people will go to Lithuania for sightseeing, for having rest, because they will be better organized than, let's say, the region of Seine. That is, from the landscape point of view, more or less the same. So perhaps people would like to go 50 kilometers further to have better service, tourist service, than to go to Seine and somewhere there. And it may be a problem, because there is a big unemployment now in this region, the Polish part. And everybody said the future for this region is tourist service. no other future, because there are no factories, no enterprises. It is, you know, a sort of a wild region, lakes, forests.
Not a good condition for agriculture.
Yeah, fresh air. It is something, you know, something is exceptional in Europe. And this is our capital. This is what we can sell to the world. But if there is no tourism infrastructure, if there is no service, how we can do it? And there is none now. It is very, very badly organized now. So if the Lithuanians will develop better, will do better progress, then this
I would just add that in this interviews with Pauls, this I would say the voice of jealousy appears. The jealousy, well, it's not spoken like openly, that we are jealous that the Lithuanians are better than we, that they are better organized as we are. The Poles would rather say, well, they are a little nation, they are in minority, they should keep them together, they have to use their language so they wouldn't disappear. So the Poles would say like this, but I think that it is so that Poles living there, they have rights to be jealous or to be afraid that when European Union, when this new situation will appear, the Lithuanians would be just well prepared as a nation because of their biographical collective experiences to cope with new circumstances. That's, that they always have to be different from something greater, something what was dominating over them, and maybe in European Union they will find their own way in which they will specialize, and maybe they, that would be the time where Lithuanians could just find their place and also have some economical admiration, which they don't have at the moment, but they try to go into the local authorities, into the local companies, but maybe in few years they would be able to do it openly. We are Lithuanians, that's our work, and maybe then the Poles would see this this, I don't know, this maybe the positive aspect of being being in a minority, which can work on its own.
So, jetzt folgt ein Interview mit Anne Juhas.
Ja, Anne Juhas, du hast hier auf der Konferenz auch einen Vortrag gehalten. Da ging es eigentlich um die Frage, also Pepsi, also Coca-Cola und
Coca-Cola, Döner und Pizza oder so.
Ja, genau, das Schweizer, also das unternehmerische Handeln eigentlich von Migranten dann in der Schweiz.
Ja.
Und im Verhältnis dann zu den Migrationsphänomenen in der Schweiz ist es ja tatsächlich sehr schwierig für Migranten überhaupt in der Schweiz Arbeitserlaubnisse zu bekommen und so weiter.
Ja.
Wie entwickelt sich unternehmerisches Handeln in der Schweiz?
Wie entwickelt es sich
bei Migranten? Ist es dann auch hier in diesem Ethnic-Business-Bereich zu sehen, dass man eben ja Pizza, Cola, Döner Leben hat in unterschiedlichen Migrantengruppen?
Es kommt halt sehr darauf an, welche Migrantengruppe. Also es gibt auch, wie in Deutschland, halt auf der einen Seite eher so die privilegierten Gruppen, die gut ausgebildeten, und auf der anderen Seite die nicht privilegierte Selbstständigkeit, was natürlich zurückgeführt werden kann auf die Migrationspolitik der Schweiz. Also wer wird überhaupt zugelassen? Auf der einen Seite waren es ja die Gastarbeiter, die geblieben sind, und auf der anderen Seite jetzt die neueren Gruppen, die entweder Flüchtlinge sind oder dann die Qualifizierten. Ja. Und die Selbstständigkeit ist halt auch in diesem Kontext zu sehen, denke ich.
Ja.
Das heißt also auf der einen Seite die, also was uns jetzt im Projekt vor allem interessiert, ist ja dann auch die nicht privilegierte Selbstständigkeit.
Ja.
Und
die machen sich selbstständig in Bereichen, wo sie schon selbst gearbeitet haben als Angestellte, also zum Beispiel Baubranche.
Ja.
Und dann auch Gastgewerbe, so Handel, Reparaturgewerbe und Dienstleistungen. Also so die einfachen Dienstleistungen, aber auch, was darunter fällt, sind so die Nagelstudios und diese Sachen.
Ja. Also in dem und wie bist du da vorgegangen in deiner Forschung?
Also ich muss sagen, wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben sogar erst angefangen,
ja.
Letzten Sommer. Und wir machen biografische Interviews mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Wir machen aber auch Netzwerkanalysen der Unternehmerinnen und Unternehmer.
Ja.
Und wir haben auch einen quantitativen Teil, wo wir mit Hilfe von Statistiken. Ja, wir haben angefangen mit einem quantitativen Teil, weil es bisher noch sehr wenig Wissen gibt über die Selbstständigen in der Schweiz. Läuft das?
Ja.
Und also der quantitative Teil ist so eine Bestandesaufnahme. Wer sind die Selbstständigen überhaupt? In welchen Bereichen arbeiten sie? Alter, Ausbildung, diese Geschichten. Finden wir bestimmte Muster. Und jetzt erst haben wir mit dem qualitativen Teil angefangen, also weil das ja auch der interessante Teil ist und eben